Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Erstmal ein gesegnetes, frohes neues Jahr euch allen. Viele, klar, habe ich auf der Silvesterfreizeit zwar gesehen oder mit euch zusammen das neue Jahr begonnen, aber manche anderen sind erst jetzt dabei. Und ich grüße auch alle, die uns zuschauen, auch euch ein fröhliches, neues, gesegnetes neues Jahr. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben nicht nur als Arche-Jugend, sondern überhaupt in der Christenheit ja so eine Tradition, dass man gerne zu Beginn des Jahres so einen Bibelspruch sich zieht, so eine Jahreslosung nennt man das. Ich weiß nicht, ob das viele von euch schon getan haben, sonst könnt ihr das nachher am Ausgang tun. Da stehen so Körbchen, könnt ihr euch was rausnehmen oder auch für eure Dienstbereiche, wie auch immer. Ich habe das mal wieder gemacht, auch für die Arche-Jugend, so wie es Jahr für Jahr halt, wie gesagt, die Tradition doch bisher so war. Und, das muss ich verraten. Ich habe eigentlich Jesaja gezogen, Jesaja 62. Und dann habe ich gedacht, Moment, das hat ja gerade Yoshi in seiner Silvesterpredigt da gehabt. Irgendwie das, ja, klar, vielleicht war es ein Hinweis vom Himmel, ich sollte nochmal darüber predigen, weil er war jetzt falsch. Nein, er hat nichts falsch gemacht. Es war eine super gute Predigt. Aber ich habe dann tatsächlich noch mal gezogen und stieß dann auf Jesaja 28, 29. Und da heißt es so, auch dies geht aus von dem Herrn der Herrscharen, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Ja, was sagt uns das jetzt? Sein Rat ist wunderbar, er führt es herrlich hinaus. Naja, was wir eigentlich alle schon auch so wissen, Gott hat einen guten Plan für uns. Er hat einen super guten Plan für uns. Einen besseren Plan gibt es gar nicht. Er macht keine Fehler und alles ist von ihm bis ins Letzte durchdacht. Eigentlich glauben wir doch so, oder? Das ist das, was dieser Vers so sagt. Sicherlich ist sein perfekter, gut durchdachter, weiser Plan verborgen für uns. Wir würden gerne alles schon so genau wissen, aber es ist verborgen. Die Bibel sagt uns so ein paar Dinge, wie sein Plan aussieht und dass er auch wirklich bis ins letzte Detail auch Dinge von uns weiß. Zum Beispiel, habt ihr bestimmt auch schon gehört, diesen Bibelvers mit Sicherheit. Die Bibel erklärt, dass unser allmächtiger Gott uns durch und durch kennt und sogar unsere einzelnen Haare gezählt hat. Also bei mir hat er immer weniger zu tun, das wird irgendwie im Laufe der Jahre wird das weniger. Niklas, also bei dir, da den Bart muss er vielleicht zählen dann, ne? Ja. Oder, aber sagt die Bibel, er kennt uns durch und durch, das zeigt eben auch so ein Vers oder so eine andere Aussage, dass kein Spatz vom Himmel fällt ohne den Willen des Vaters. Ja, jedes Tier interessiert ihn. Anders ausgedrückt, da ist nicht eine Fliege, und sei sie auch noch so klein, die ihre Runden dreht, ohne Gottes Flugerlaubnis. Das ist jetzt mal meine Ausdrucksweise, das steht so nicht in der Bibel drin. Aber Gott bestimmt wirklich alles, auch interessant, dass immer wieder auch in Sprüchen kommt sowas vor. Gott bestimmt sogar, wie beim Würfelspiel, ist eigentlich Glücksspiel, ne? Aber wie da die Würfel fallen. Interessant. Wie das losfällt, eine andere Ausdrucksweise, Sprüche 16,33. Jetzt verrate ich euch was. Meine Frau hat gemeint, naja, wenn Gott überall so seine Finger ja drin hat und alles bestimmt, das hängt ja dann auch vielleicht beim Fußball irgendwie auch mit zusammen. Ist nur komisch, warum Bayern München so oft deutscher Meister wird. Das war dann so ihr Rückschluss, ob das jetzt ein besonderer Segen vom Herrn ist, weil er offensichtlich auch entscheidet, wie die Tore fallen. Gut, nur wollen wir das nicht zu sehr ausweiten, sonst werden die HSV-Fans auch noch irgendwie ein bisschen unruhig und denken, hat Gott uns vergessen oder was ist da los? Nein, der Segen ist noch auch da, auch bei den Hamburgern. Für viele ist das mit Würfelspiel oder die Haare oder Spatzen, das ist gar nicht so die Frage. Ihre Frage, auch jetzt für das neue Jahr, Gott hat einen guten Plan, ja, was für einen Lebenspartner hat er denn für mich? Das ist das, was mich nicht erst jetzt seit gestern interessiert, schon so länger, ich bete doch darum, aber vielleicht ist 2025 der Durchbruch für mein Leben, was diese wichtige Frage angeht. Und Tatsächlich, ja, lasst uns dafür beten. Auch mir als Jugendpastor ist es ein Anliegen, bei so vielen jungen Leuten, die wir haben in der Arche-Jugend. Gut, wir haben in 2025 tatsächlich ein paar Hochzeiten auch wieder. Das darf ich euch schon verraten. Eine sogar gerade am 31.12., die hatten wir gerade in Süddeutschland, aber die beiden, Erik und Maja, gehören ja hier zu uns. Also es passiert schon was, aber es könnte mehr passieren und lasst uns gerne auch dafür beten, dass Menschen von Gott zusammengeführt werden und wir Freundschaften, Verlobungen und Hochzeiten erleben. Aber bei dieser Thematik, wenn ich das schon anspreche, ist mein dringender Rat, vertraue auch gerade darin deinen Gott. Und vertraue ihm weiter, auch wenn bisher da irgendwie noch nichts in Sicht ist oder Dinge nicht so gelaufen sind, wie du es dir erhofft hast, sondern vertraue deinem Gott und gehe nicht deinen eigenen Weg. Es haben zu viele schon getan im Laufe der vielen Jahre, wo ich das hier so mitbekommen habe. Und letztendlich ist ihr Leben in der Sackgasse gelandet und es hat alles zu nichts geführt, weil sie eben dann einen ungläubigen Partner schlussendlich sich genommen haben und so auch Gottes Wort gegenüber ungehorsam geworden sind. Nein, Gott hat einen guten Plan für dein Leben und er ist es, der Menschen zur rechten Zeit zusammenfügt. Es gibt ja diesen Bibel, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. Da haben wir so diesen Gedanken da drin. Aber auch in anderen Themen, im gesamten Weltgeschehen dürfen wir wissen, dass Gott letztlich die Fäden in der Hand hält und nicht Herr Putin oder Herr Biden und wie sie alle heißen, sondern Gott regiert diese Welt. Gerade wichtig für uns, die wir vielleicht manchmal mit Ängsten geplagt sind, oh, wo soll das alles hinführen, wenn ich diese globalen Dinge da sehe, diese Konflikte, Krisen. Ja, wer weiß schon, wie das alles wird. Gott weiß, er ist der, der regiert und einen guten Plan hat. Er bestimmt auch, wie es in der Politik sein wird. In Sprüche heißt es nämlich auch, dass er die Herzen der Menschen, beziehungsweise in dem Fall die der Regierenden, wie Wasserbäche lenkt. Sprüche 21, Vers 1. Oder in Daniel 2, 21 lesen wir, er, Gott, setzt die Regierenden ein und er setzt sie auch ab. Insofern dürfen wir wissen, dass im Februar die neue Regierung in Deutschland letztlich auch von Gott bestimmt und eingesetzt wird. Gut, nun dürfen wir nicht den Rückschluss ziehen, okay, dann bleiben wir natürlich zu Hause, wenn das so ist, dann brauchen wir gar nicht zur Wahl gehen und ein Kreuz machen. Das ist natürlich ein anderes Thema. Natürlich haben wir Verantwortung, auch als Staatsbürger, dass wir natürlich da auch unserer Pflicht nachkommen und schon auch unser Kreuz an der richtigen Stelle machen. Aber dennoch gilt, Gott hat seinen ewigen Plan, seinen Ratschluss. Jesaja 46, Vers 10 heißt es zum Beispiel, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, sagt Gott, werde ich vollbringen. Oder auch ein bekannter Vers, wieder in Sprüche, Sprüche 19, 21, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, da gehören wir alle zu und es ist auch gut, das zu tun, auch für das neue Jahr jetzt. Aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Also letztlich hat Gott seinen Plan und der wird geschehen. Und dennoch, das ist eine gewisse Spannung, sind wir verantwortlich und sollen uns nicht lethargisch irgendwie zurücklehnen und der liebe Gott macht schon alles. Das ist nämlich das, was bei manchen auch als Frage so hochkommt. Ja, wie ist denn das so mit dem freien Willen? Das ist doch auch wichtig, dass ich doch meinen Teil dazu beitrage. Absolut, wie schon gesagt, unsere Verantwortlichkeit ist mit dem Glauben an einen souverän handelnden und planenden Gott nicht aufgehoben. Gilt im Übrigen auch beim Thema der Errettung. Da ist es ja auch so mal die Frage, ja, wie wird ein Mensch gerettet? Der Mensch hat eine freie Entscheidung, aber durch die Sünde ist unser Verstand von Natur aus verdunkelt und böse Einflüsse prägen unser Wollen und unsere Wünsche. In Epheser Kapitel 2 wird ausgedrückt, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, uns im Grunde bestimmt und mit uns macht, was er will. So von Natur aus, der unerlöste Mensch. Ja, wir können zwar frei denken, entscheiden und handeln, aber durch den Sündenfall ist tatsächlich etwas entsetzlich Schreckliches geschehen. Wir haben unsere Sehnsucht nach Gott verloren. Die Gedanken und Wünsche unseres Herzens sind nur noch böse und damit ist die Freiheit unseres Willens ein Fluch, weil wir immer nur entsprechend unserer Wünsche und Neigung entscheiden können, entscheiden wir uns frei zu sündigen und damit gegen Gott zu handeln. Der berühmte Kirchenvater Augustinus, der hat dazu gesagt, wir haben noch unseren freien Willen, haben aber unsere Freiheit verloren. Solange unser Herz, unsere Gesinnung, unsere Neigung, unsere Natur nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert wurde, da haben wir kein Verlangen nach Gott. Und ohne dieses Verlangen werden wir niemals aus uns selbst heraus eine Entscheidung für Christus fällen, sondern Gott muss unser Herz packen. Er muss von oben her ein Wunder tun und uns willig machen. Das ist das, was auch diese Thematik immer wieder auch uns beschäftigt. Gott allein ist die Grundlage aller Dinge. Jetzt habe ich gerade das Thema Rettung kurz angesprochen. Da gilt es ganz besonders, aber auch für alle anderen Themen und Fragen unseres Lebens. Die Erstursache ist immer Gott und erst als Zweitursache kommt die Reaktion des Menschen. Jemand hat dazu auch mal gesagt, es ist wichtig, die psychische Außenseite und die geistliche Innenseite zu unterscheiden. Rein äußerlich, kennen wir alle, meinen wir, es ist unser Wollen, es ist unsere Bekehrung, es ist unsere Entscheidung. Aber wenn wir tiefergehend drüber nachdenken, auch anhand des Wortes Gottes, dann wird uns die tiefere geistliche Dimension offenbar, die deutlich macht, dass es einzig und allein der lebendige Gott ist, der alles in allem in uns wirkt. Deshalb sagt die Bibel in Johannes 3, 27, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ganz wichtige Aussage. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Und darum ermahnt uns der Apostel Paulus auch eindringlich, keine falschen Rückschlüsse zu ziehen. Er schreibt herausfordernd, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Du hast nichts, was du nicht von Gott empfangen hättest und was er dir nicht in seiner Barmherzigkeit geschenkt hätte. Das war jetzt eine lange Einleitung. Kommen wir zurück zu unserem Vers, zu unserem Bibelabschnitt aus dem Buch Jesaja. Da geht es bei diesem Ausdruck, ja, dass Gott einen wunderbaren Plan hat und dass er es herrlich hinausführt, geht es letztlich darum, wie Gott auch gerade in schweren Zeiten in seinem Plan gemäß seinem freien Willen, wie er das alles zusammenfügt und alles gebraucht. Wir haben uns heute hier nicht abgesprochen, weder die Lieder noch der Impuls von Isabeau, vielen Dank da nochmal. Aber wenn ich da so saß und mir das anhörte, dachte ich, wow, irgendwie passt das alles super gut zusammen. Isabeau hat davon gesprochen, wie da schweres Leid auch in ihrem Leben ist. Und natürlich manche Frage, Mensch, ich bin eine junge Frau und würde so gerne die Welt aus den Angeln heben, aber da sind Begrenzungen aufgrund körperlichen Leides. Warum das alles? Was jetzt ja auch dann auch gesagt, weil Gott an mir arbeitet, weil er es gebraucht und mich formt. Thema Stolz haben wir gehört, das Herz. Und das gilt nicht nur für Isabeau, sondern das gilt für uns alle. Einer meiner Lieblingsbibelverse lautet aus Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und alle Dinge meint deutlich, dass auch die nicht so angenehmen Situationen und Herausforderungen dazugehören, dass sie kein Unfall sind, also dass Gott irgendwie die Kontrolle verloren hat, sondern dass sie genauso zu Gottes ewigen Plan für unser Leben dazugehören. Denn vielleicht sitzt du gerade so, das soll von Gott sein. Wenn du wüsstest, was mir gerade widerfahren ist oder wie das letzte Jahr aussah und was jetzt mir bevorsteht, das kann ja wohl alles gar nicht wahr sein. Die Corrie ten Boom, ich habe sie auch auf der Silvesterfreizeit schon mal zitiert, die hatte auch so gewisse Fragen, weil ihre Schwester ist damals in der Nazizeit in einem KZ von den Nazis umgebracht worden, auf üble Weise. Und die Schwester, die Corrie, hat da echt Probleme mit gehabt, auch diesen Nazischergen überhaupt zu vergeben. Sie hatte da mal so eine Begegnung mit einem. Das war alles ganz furchtbar schwierig für sie. Aber sie hat dann allein in Gott letztlich ihren Frieden doch finden dürfen. Wie ist es gekommen? Ein Bild hat ihr geholfen. Und ich habe das selber schon manches Mal in einer Predigt benutzt und andere Preacher auch. Ihr kennt das vielleicht schon. Und zwar hat sie dieses Bild eines geknüpften Teppichs vor Augen gehabt, der von der Vorderseite wunderbar schön anzuschauen ist. Tolle Muster, tolle Farben. Aber die Rückseite dieses Teppichs, gut, die Rückseite ist immer an der Wand, wenn es ein Wandteppich ist, also sieht das eigentlich niemand. Aber wenn man mal dahinter schaut und guckt, ziemlich uninteressant, ziemlich langweilig. Eher so grau, braun und die ganzen geknüpften Knoten da und so. Ja, was soll das eigentlich? Aber das hat sie getröstet, weil sie empfand das chaotische Weltgeschehen oder auch das Persönliche in ihrer Familie wie die untere Seite dieses Teppichs. Und wir gucken oft nur darauf und sehen dieses Durcheinander. Das ist unansehnlich. Aber aus Gottes Perspektive sieht man dann die Vorderseite mit einem wunderschönen, fehlerfreien Muster, ein perfektes Meisterwerk. Und dann versteht man, warum die Knoten so geknüpft sind, wie sie es auf der Unterseite sind. Und so hat sie eben auch verstanden, dass Gott seinen Weg mit ihr, mit ihrer Familie, mit ihrer Schwester hat, um etwas Gutes daraus zu machen. Das war zumindest das, was für sie wirklich Frieden bedeutet hat. Und vielleicht hilft dir selber auch das Bild, auch für dein eigenes Leben. Wir dürfen es alles getrost Gott überlassen und ihm vertrauen, dass er alles gut und richtig macht und für jeden von uns einen guten, einen perfekten Plan hat und auch mit uns als Arche-Jugend, dass wir uns in 2025 wirklich in seinen Armen geborgen wissen dürfen. Kommen wir zum ersten Punkt. Gottes Handeln im Vergleich mit einem Landwirt, habe ich das mal so überschrieben und ihr werdet gleich sehen, warum. Gottes Handeln im Vergleich mit einem Landwirt. Wenn man nämlich hier unsere Jahreslosung nur so separat für sich liest und sagt, ja super, Gott hat einen wunderbaren Plan für mich, Halleluja, ist ja wahr. Aber das wird zu kurz gegriffen. Wie bei allen Bibelstellen ist es wichtig, was steht denn da drumherum? Oder eben bei dieser Jahreslosung, was steht da insbesondere davor? Der Prophet Jesaja benutzt für Gottes Handeln an uns einen herausfordernden Vergleich tatsächlich mit einem Landwirt, einem Bauern und dessen Arbeit, bevor er dann letztlich unseren Ausgangstext, diesen Bibelvers über den Plan Gottes, über seinen wunderbaren Ratschluss, dann herausbringt. Aber hört mal, was er sagt, oder vielleicht habt ihr die Bibel auf dem Schoß liegen. Das ist so die Verse 23 bis 28 in Jesaja Kapitel 28. Horcht auf und hört meine Stimme, sagt er. Gebt Acht und hört meine Rede. Pflügt der Ackersmann den ganzen Tag, um zu sehen? Zieht er Furchen und eckt er auf seinem Acker den ganzen Tag? Ist's nicht so? Wenn er ihn geebnet hat, so streut er Dill aus und sät Kümmel, wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und Dinkel an seinen Rand. Und dieses Vorgehen lehrte ihn sein Gott. Er unterwies ihn, dass er den Dill nicht mit dem Dreschwagen drischt und das Wagenrad nicht über den Kümmel führt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein, er drischt es nicht unaufhörlich aus. Selbst wenn er sein Wagenrad und seine Pferde darüber jagt, so zermalmt er es nicht. Was soll das jetzt? Was sind das für Verse? Zumal wir als Stadtkinder keine Ahnung von sowas haben. Gut, wir haben schon mal einen Mähdrescher gesehen und sind schon mal übers Feld gelaufen. Aber weiß nicht, also wenn man das jetzt hier so einen Text auf sich wirken lässt, warum steht denn das jetzt in der Bibel drin? Was hat das zu bedeuten? Aber letztlich heißt es, dass das Wissen um die verschiedenen Geräte zum Dreschen und zum Bearbeiten des Getreides und auch anderer Nahrungsmittel, dass dieses Wissen vom Herrn kommt. Das ist eine Aussage. Gott gibt dem Bauern, dem Landwirt Weisheit, alles auch richtig und gut zu machen, dass er eine gute Ernte hat. Aber, das ist die Aussage auch dieses Textes, genauso sorgfältig und umsichtig wie ein Landwirt mit jeder Art von Pflanzen, Kümmel, Weizen, Gerste, Dill, Dinkel, alles Mögliche, wie er damit umgeht, so arbeitet Gott auch an seinen verschiedenen Kindern ganz unterschiedlich und individuell. Der eine braucht von Gott eine Bearbeitung wie Kümmel, der andere wie Dill, wieder andere wie Gerste oder wie Weizen. Das ist tatsächlich das, was man aus diesem Text herausziehen kann. Denn Gott variiert seine Methoden bei der Arbeit an seinen Kindern. Wie gesagt, er hat einen guten, einen perfekten Plan. Aber mit jedem kommt er auf die Schublade sowieso und so. Das machen wir gerne, aber so ist Gott nicht. Sondern ganz, wie gesagt, seine Methoden variieren dabei. Je nach Bedarf droht Gott schon einmal. Er korrigiert, er verschont, er zeigt Gnade oder er diszipliniert und erzieht uns. Gott hat eine ganze Bandbreite an Instrumenten, um an uns, seinen Kindern, zu arbeiten. Aber immer nur aus Liebe, aus Barmherzigkeit, um mit uns ans Ziel zu kommen, um etwas Wunderbares aus uns zu machen, um seinen guten Plan mit uns zu verfolgen. Ja, er vielleicht wirklich herausfordernd ist, wie ein Dreschwerkzeug vom Bauern. Dass Gott wirklich auch Instrumente einsetzt, für Gott vorzubereiten. Und Gott wird sie unseren Kräften entsprechen. Gott ist nur dafür da in unserem Leben, dass wir gesund sind, dass wir Wohlstand haben, dass wir reich sind, irgendwie Leid und Not. Man solche Bibelverse, wie den ich gerade zitiert habe, aus. Die Realität der Gemeinde Jesu über all die Jahrhunderte zeigt sich etwas anders. Das Leben ist kein Ponyhof. Und in der Tat ist unser Leben immer wieder von Herausforderungen aller Art und vielen Nöten geprägt und manchmal schon in jungen Jahren. Ich habe euch oft von meiner eigenen Situation erzählt, gerade auch bei der Silvesterfreizeit, will das nicht wiederholen, habe darauf hingewiesen, dass es jetzt gerade so einen kleinen Film gibt, wo ich bei erlebt.tv über Burnouts in meinem Leben gesprochen habe. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Es lief nicht immer glatt. Aber ich habe gesehen, dass gerade auch in meinem Leben, wo ich völlig am Boden war, am Ende war und auch Gott gefragt habe, auch zu Gott geschrien habe, wie lange noch, was soll das alles? Aber wie ich auch merken durfte, wie Gott all das benutzt, um mich zu formen, um meine Persönlichkeit zur Entfaltung zu bringen. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, wo ich an einer großen Jugendkonferenz teilgenommen habe in Israel und frustriert aufgrund meiner erneuten Schwäche am Rande dieser Konferenz saß, am Toten Meer war das, und wieder plötzlich ein Pastor zu mir kam und mir sagte, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Okay, was wird jetzt kommen? Und der mir dann sagte, all das, was du gerade als Schwierigkeit durchmachst, das, wo du dich gepresst, gedrückt fühlst, das kommt von Gott, um dich zu formen für einen Dienst, der kommen wird. Das ist besser als jede Bibelschule. So in etwa war das Wort. Ich dachte, wow. Und tatsächlich hat sich das so bewahrheitet. In dem Moment war es nicht angenehm für mich. Aber ich habe später sehen dürfen, wie Gott all das benutzt hat zum Guten, wie wir in Römer 8, 28 schon gehört haben. Auch haben wir Beispiele aus der Bibel. Aber vielleicht bleiben wir noch bei dir. Vielleicht ist deine Frage auch gerade so. Ja, was ist das Mobbing in der Schule? Gehört das jetzt etwa auch dazu? Oder die Schwierigkeiten an meinem Arbeitsplatz oder mit dem Studium oder Beziehungsprobleme? Und ich sage ja, alles gehört dazu. Gott benutzt es, all die Schwäche, die du erlebst, nur zum Guten für dich. Er ist der Herr in deinem Leben und hat einen guten Plan. Aber da sind Beispiele auch aus der Schrift. Elia, Jeremia habe ich schon auf der Freizeit erwähnt. Aber gerade auch der Apostel Paulus, er schreibt der Gemeinde in Korinth ganz offen und ehrlich. Hört mal. Denn wir wollen euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. 2. Korinther 1, 8 bis 9. Die haben im Grunde mit ihrem Leben schon abgeschlossen, weil sie dachten, hier geht nichts mehr. Game over. Aber Gott hatte einen Plan. Es ging weiter. Paulus wurde in dieser schweren Zeit besonders geformt und letztlich auch dieser Pfahl im Fleisch, von dem er berichtet, hat einen Sinn und Zweck. Bibelkenner wissen das, damit er sich nicht überhebt oder wie sagt, doch, damit er nicht stolz wird. Da haben wir das Thema wieder. Deswegen war dieser Pfahl im Fleisch, um ihn unten zu halten, weil er so starke Segnungen auch erlebt hat. Wozu lässt Gott überhaupt schwere Nöte bei seinen Kindern zu? Was sind die Absichten? Um uns zu formen, haben wir schon gesagt. Martin Luther, der Reformator, hat genau gesagt, meine Versuchungen waren die Reifeprüfung meines Lebens. Um in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit zu wachsen, brauchen wir Prüfung. Wir brauchen Anfechtung, Versuchung, Angriffe, Kämpfe. Wir brauchen es, um darin zu beweisen und richtig zu handeln und damit Christus ähnlicher zu werden. Das gilt zum Beispiel auch für große, starke, stabile Bäume. Die brauchen Wind, damit sie ihre ganze Kraft auch mit dem Wurzelwerk entfalten, damit das der ganze Baum richtig wachsen kann. Oder wir haben das Bild vom Gold, das wird im Feuerofen geläutert, damit es seine Reinheit bekommt, die Schlacke abfällt. Oder ein Rohdiamant wird geschliffen, um damit seine wahre Schönheit und den Glanz zu entfalten. Oder ein Tongefäß wird im Ofen gebrannt, um dadurch überhaupt erst haltbar und brauchbar zu werden. Das ist das, was die Bibel über Gottes Kinder sagt. Petrus zum Beispiel schreibt, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also Anfechtung und Herausforderungen, Probleme, die du gerade auch durchlebst, die gehören dazu, um dich zu einem richtigen Mann, zu einer richtigen Frau reifen zu lassen. Ich weiß, es ist schwer, ich könnte manche Geschichte aus meinem Leben euch erzählen, aber Gott benutzt das, damit wir Jesus ähnlicher werden. Die großen Persönlichkeiten aus der Bibel und auch aus der Kirchengeschichte machen deutlich, dass der Weg bisweilen sehr steinig ist. Aber wir dürfen wissen, dass unser Gott uns für diese schwierigen Wegstrecken auch immer wieder die richtigen Schuhe gibt. Auch ein Ausspruch von der Corrie ten Boom. Und er sowieso immer an unserer Seite ist. Und so gehören Schwierigkeiten und Leid ebenso zum Leben dazu wie Glück und Freude. Das ist ja auch da. Wenn ich das jetzt so habe, dann ist das aufgrund des Kontextes unserer Jahreslosung. Aber natürlich dürfen wir wissen, wie Gott da ist mit ganz viel Segnungen, mit Phasen der Entspannung, der Erholung. Nicht, dass man denkt, oh Mann, ich bin jetzt nur irgendwie in so einer Presse drin und alles ist schwierig. Nein, natürlich hat unser Vater im Himmel auch immer wunderbare Phasen des Segens auch da. Nicht, dass wir denken, ja, Christen sind nur geprügelte Leute. So ist es nun auch nicht. Unser Gott meint es gut mit uns. Aber alles dient dem einen Sinn und Zweck, Gott näher zu kommen und ihm ähnlicher zu werden. Er ist derjenige, der uns auf der Töpferscheibe als der göttliche Töpfer zubereitet und alles gut macht. Wir haben manche Beispiele in der Schrift, mir fiel auch nochmal wieder der Josef ein, kennen wir auch alle, eine sehr spannende Persönlichkeit aus der Bibel. Dessen Leben ist im Grunde so eine Achterbahn, es geht hoch und runter. Zuerst war er so ein verhätschelter Lieblingssohn vom Jakob, ihr kennt die Geschichte. Der hat ihm extra so ein Designerstück anfertigen lassen, weil er ihn so sehr schätzte und so stach Josef unter seinen Brüdern hervor als der kleine große King. So wurde er auch behandelt. Aber die Brüder wurden neidisch und so endete das nicht so gut für Josef. Er landete in einer Zisterne, zum Glück war kein Wasser drin, sodass er ersoffen ist. Aber da saß er erstmal drin, aber nicht lange, weil dann kam den Brüdern die Idee, ey Mann, wir können doch Geld bei rausschlagen, wir verkaufen den Josef, unseren Bruder, an Sklavenhändler. Gesagt, getan. Und so ging Josefs Weg, Thema Achterbahn, ging es nach Ägypten. Sklave, ganz übel, ganz unten. Aber er machte sich dort ganz gut in diesem Haus von Potiphar und wurde ein sehr angesehener Sklave, wurde letztendlich der Leibsklave des hohen Herrn, der aber das Interesse der Ehefrau des hohen Herrn geweckt hatte, sodass sie ein Verhältnis mit ihm anfangen wollte. Er aber blieb seinem Gott treu, das machte sie sauer, die Rache einer Frau ist übel und so landete er im Gefängnis. Dort hat man ihn vergessen, wer die Geschichte kennt. Er hatte zwar kurz mal aufgrund von Träumen da mal eine Aktion, will das jetzt nicht zu lange machen, aber er war eigentlich vergessen worden. Bis er dann doch entdeckt wurde. Und was passierte mit Josef? Er wurde Kanzler von Ägypten. Wow. Achterbahn hoch und runter, jetzt ist er ganz oben. Und an dieser Stelle konnte er natürlich seine Brüder, sein Volk Israel letztlich vom Tod retten, als nämlich eine Hungersnot kam und er in seiner Eigenschaft als Kanzler von Ägypten sie alle versorgen konnte. Eine spannende Geschichte, auch gerade dann, als seine Brüder ihm begegnen und er sich offenbart. Können wir uns vorstellen, wie die Brüder sich gefühlt haben. Oh Mann, wir haben ihn doch verkauft. Ist ja Wahnsinn, dass er noch lebt und jetzt als Kanzler. Aber jetzt wird er uns gleich einen Kopf kürzer machen. Aber hört mal, was Josef sagt. 1. Mose 45, Vers 5. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Habt ihr gehört? Gott hat mich vor euch hergesandt. Nicht, ey, ihr seid die Halunken, ihr habt mich verraten, verkauft und so weiter. Und wo sind meine Soldaten? Ihr müsst gleich mal in Kerker und mal richtig einen beigepult bekommen. Nein, er hat erkannt, der Josef, es war von Gott alles so geführt, geplant. Er hatte das Sagen, der Herr. Oder 1. Mose 50, 20, da sagt er an anderer Stelle zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Gott lässt uns zu einem Werkzeug nach seinem Herzen heranreifen, zur Ehre Gottes und zum Vorbild und zum Segen für andere. Das ist echt gigantisch, wenn man in sein Leben hineinschaut. Wenn man zurückschaut, vielleicht jetzt das Jahr 24, wie war das alles? War das alles Zufall? Nein, Gott hatte so seinen Plan. Da, als das mit dem Job nicht so geklappt hat oder mit der Wohnung, schau doch mal, letztendlich, auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht am Ende mit der Sache bist, aber du darfst wissen, dass Gott einen guten Plan für dich hat. Gehen wir nochmal zu einem nächsten Punkt. Gott gebraucht schwierige Umstände, um uns im Glauben wachsen zu lassen. In unseren Nöten sollen wir uns dem Schöpfer ergeben, in seine Arme fallen lassen, ihm vertrauen und ihm dabei dienen, voller Hingabe. Die Bibel sagt, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer übergeben und dabei das Gute tun. 1. Petrus 4, 19. Also nicht, dass wir hadern, das ist nämlich eine falsche Reaktion. Gott hat mich nicht lieb, er hat mich vergessen, dann mache ich doch mein eigenes Ding. So reagieren auch manche Christen im Frust, weil irgendetwas ganz schwierig läuft und dann werfen sie womöglich ihren Glauben weg. Nein, das sollen wir nicht tun, sondern sollen festhalten, sollen vertrauen, dass Gott einen guten Weg hat. Paulus hat in seiner großen Notsituation erkannt, wozu es ihm und seinen Freunden dient und hat geschrieben, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Auf Gott sollen wir vertrauen. Oder auch Hebräer sagt, wirft euer Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Und letztlich über allem steht, dass Gott auch irgendwo auch Stopp sagt. 1. Korinther 10, 13, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott hat immer das letzte Wort. Der Teufel, das ist wahr, der will kaputt machen, der will zerstören, aber Gott passt auf, er ist da. Und benutzt das letztlich zum Guten. Auch wenn wir in das Leben von Hiob hineinschauen, der wirklich buchstäblich, naja, wir kennen den Begriff Hiobsbotschaften, der so viel Not erlebt hat. Aber letztlich hat auch da Gott alles zum Guten geführt, sodass er am Ende sogar noch besser dastand als vorher. Manchmal, wenn nichts mehr geht und die Kräfte schwinden, dann neigt man vielleicht dazu, alles in Frage zu stellen, zu resignieren und sogar mit Gott zu hadern. Das wollen wir nicht tun, sondern wir wollen wirklich Gott vertrauen und uns auf ihn werfen. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das lautet Klagelieder. haben wir, glaube ich, selten drüber gepredigt. Ich kann vielleicht auch mal eine Freizeit drüber machen. Ich weiß zwar nicht, wie erfolgreich, segensreich das sein wird, kann man darüber nachdenken. Aber ich will damit sagen, wir dürfen ja auch Gott unser Leid klagen. Wir dürfen auch uns vor Gott niederwerfen und auch alles herausschreien, von mir aus auch. Damit wir auch wirklich deutlich machen, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Das ist natürlich auch etwas, was wir tun dürfen. Und Gott erhört Gebet, Gott hilft auch. Wie gehst du mit deinen aktuellen Problemen um? Wie ist deine Haltung? Siehst du darin die gute Hand Gottes, wie er an der Arbeit ist? Oder fühlst du dich als ein Stiefkind und bist irgendwo tatsächlich doch in einer Phase des Haderns? Ich möchte dir Mut machen, dass du tatsächlich Gott vertraust und nicht müde wirst, auch ihm nachzufolgen. Der Yoshi, glaube ich, war es, hat bei der Silvesterfreizeit die Joni Erickson Tada zitiert. Eine Frau, die seit 40 Jahren nach einem Badeunfall war es gewesen, mit 17 Jahren hat sie sich das Knick gebrochen, ist an einen Rollstuhl gefesselt und hat viel Erfahrung in Sachen Leid gesammelt, die sie unter anderem in dem Buch Sehnsucht nach Heilung verarbeitet. Und sie schätzt die Worte eines Theologen, der über Gott sagt, solange wir ihm das letzte Wort überlassen und eine dankbare Haltung haben, ob er nun unsere Gebete mit Ja oder Nein beantwortet, können wir ihm frei unsere Wünsche sagen, die unser körperliches Wohlbefinden betreffen, und das in der vollen Erwartung, dass er in irgendeiner Weise handeln wird. Ich weiß, da gibt es Christen, die sagen, nein, Gott will immer nur, dass wir Sieg haben, habe ich vorhin schon gesagt, immer nur gesund sind, dass alles perfekt läuft. Aber wir erkennen unschwer anhand der Schrift, anhand der Erfahrung der Gemeinde Jesu, auch in unserer eigenen Erfahrung, dass Gott eben tatsächlich unterschiedliche Wege geht und dass wir uns da auch in Gottes Arme fallen lassen dürfen und uns ihm ergeben. Er macht es gut. Wir dürfen beten, wie Jesus es uns gelehrt hat, dein Wille geschehe. Wir dürfen nicht vergessen, dass er mit jedem von uns einen souveränen Plan zu unserem Besten verfolgt. Während er bei dem einen ein großes Heilungswunder schenkt, belässt er einen anderen im Leid der Krankheit und holt manch einen vielleicht sogar zu sich nach Hause. Aber Gott meint es immer gut und seine Wege sind niemals verkehrt, was seine Kinder anbelangt. Alles, was er tut in deinem Leben, tut er aus Liebe, um dir damit zu dienen. Die Bibel sagt, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Jakobus 1, Vers 12. Zum Schluss, Gottes perfekter Plan mündet letztlich in die Herrlichkeit des Himmels. Als Christen soll uns Leid, soll uns Schwierigkeiten nicht frustrieren und verunsichern, sondern soll doch letztlich unser Vertrauen in Gott nur noch stärken. Leiden sind Glaubensprüfungen, die uns Gott näher bringen. Und Gott weiß um alles in deinem Leben. Du bist ihm nicht egal. Er leidet mit dir. Wir dürfen darüber hinaus wissen, dass unser allmächtiger Gott alles zu einem herrlichen Ende führt, denn die Leiden auf der Erde stehen in keinem Verhältnis zu der unbeschreiblichen Herrlichkeit des Himmels, das, was uns einmal erwarten wird. Römer 8, 18 spricht davon. Und deshalb heißt es geduldig, auch auszuharren und abzuwarten und Gott zu vertrauen mit dem Blick auf die Ewigkeit, wo es heißt, Gott wird abwischen einmal alle Tränen von den Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Das ist unser Ziel. Aber dennoch haben wir Glauben und dürfen dafür beten, dass Gott auch hier immer wieder mächtige Wunder unter uns tut. Deswegen dürfen wir auch zu ihm kommen, auch mit unseren Herausforderungen, die wir gerade durchleben. Wir wollen nachher wieder eine Zeit des Betens haben und des Segens. Da könnt ihr gerne auch wieder kommen und auch eure Nöte sagen, dass wir für euch beten, dass wir Gott auch wirklich um ein Wunder bitten, dass Heilung geschieht, dass er Antwort gibt in mancher Lebensfrage, wie immer, was immer es auch betrifft. Da wollen wir wirklich Gott suchen. Aber dass wir auch beten, gezielt auch für dieses neue Jahr 2025, dass der wunderbare, perfekte Plan, den er für uns hat, dass wir da auch wirklich drin zur Ruhe kommen, dass wir nicht aufgeregt sind, nicht unruhig sind, sondern uns wirklich voller Frieden und Ruhe, das war ja das Thema unserer Freizeit auch, in Gott zur Ruhe kommen, in seine Arme fallen lassen und auch erwarten, dass doch alles gut wird. Jesaja hat gesagt, das ist unsere Jahreslosung, auch dies geht aus von dem Herrn der Herrscharen, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Wie gesagt, eingebettet mit diesem Vergleich mit dem Landwirt, dass Gott an der Arbeit ist mit jedem von uns. Aber letztlich, um uns wunderbar zu gestalten und immer mehr Jesus ähnlicher zu machen. Und übrigens nochmal zu dieser Wahrheit der göttlichen Souveränität und dem Ratschluss nach seinem freien Willen, das lässt uns nicht lethargisch und faul werden. Es führt eigentlich nicht zu Fatalismus, wenn man das richtig verstanden hat. Nein, gemäß unserer Verantwortung lässt dieses Wissen uns vertrauensvoll, engagiert und voller Freude Jesus nachfolgen und ihm zur Ehre leben, in dem entspannten Wissen, dass nämlich Gott einen guten Plan für unser Leben hat, für uns persönlich, für unsere Ehe, für unsere Familie, für unsere Gemeinde, unsere Arche-Jugend. Gott macht keine Fehler. Und er meint es gut mit uns und kommt mit allem ans Ziel. Letztlich steht oben drüber Soli Deo Gloria, was heißt das? Gott allein die Ehre. Wenn du das auch so siehst, dann möchte ich gerne mal ein Amen hören. Da sind so ein paar. Stehen wir auf und ich bete mit uns und dann lass uns in eine Zeit des Lobpreises gehen und wie gesagt, dass wir gerne auch aus den Reihen heraustreten dürfen, um uns im hinteren Bereich von Leuten aus dem Jugendteam segnen zu lassen oder auch Gebetsanliegen zu teilen. Da schauen wir doch gleich. Herr, ich danke dir vom Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du einen echt perfekten, guten Plan für unser Leben hast. Dir ist nichts entglitten, da ist kein Unfall, du hast niemals die Kontrolle verloren. Herr, du hast alles in deiner Hand, ob es das große Weltgeschehen ist oder unser kleines Leben. Und Herr, du siehst uns ganz genau, du weißt, was uns beschäftigt, du kennst unsere Fragen, du weißt um die Nöte, um die Leiden in unserem Leben. Aber wie wir gesprochen haben, wir dürfen wissen, dass du mit allem letztlich zum Ziel kommst, dass du einen wunderbaren Plan, einen wunderbaren Weg verfolgst, um uns dir ähnlicher zu machen. Und letztlich, dass es dann darin mündet, dass wir bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen. Herr Jesus, bitte tröste unter uns Leute, die gerade wirklich tief durch müssen. Gib ihnen neue Kraft, Herr. Schenk ihnen Aufblick zu dir, dass sie deine Liebe erkennen und deinen guten Plan auch wirklich ja, sehen, dass sie daran irgendwie nicht verzweifeln, sondern wissen, dass du es gut meinst. Und noch einmal, Herr, wir bitten dich auch um dein Eingreifen, um Veränderung, da wo Veränderung nötig ist, auch um Antwort auf manche Frage, die unsere Lieben hier mit sich herumtragen. Und Herr, so wollen wir dir auch jetzt unseren Lob weiterbringen und dich preisen. Du bist der große, der allmächtige Gott. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archejugend.de. Bis dann, tschüss!